Willkommen zum Christoph Hess Podcast. In diesem Podcast taucht Christoph Hess tief in die Werdegänge unterschiedlichster Pferdemenschen ein und spricht mit ihnen über den emotionalen Wert, den Pferde in ihrem Leben haben. Ob Reiter, Influencer, Tierärzte oder andere Persönlichkeiten der Pferdewelt. Gemeinsam beleuchten wir, wie wir im Zeitalter von Social License für die Akzeptanz unseres Sports sorgen und unsere Reiterwelt positiv gestalten können.
Ich sitze einem Olympiasieger gegenüber, denn wenn man Olympiasieger ist, ist man das bis an sein Lebensende. Ich hoffe, das ist noch lange hin bis zu deinem Lebensende. Aber du hast auch einen Lebensanfang gehabt. Lieber Thies, herzlich willkommen, Thies Kaspareit, zum Podcast.
Vielen Dank, Christoph. Sehr gerne.
Und ich freue mich jetzt von dir mal zu hören. Ich weiß es, aber unsere Hörer wissen es nicht, wie dein Werdegang war, A zur FN, aber vorher hast du den Weg über den Olympiasieg bist du gegangen, der einzige in dem Sinne. Und wo kommst du her ursprünglich?
Ja, gerne. Versuche ich ein bisschen auszuholen, weil das auch immer wieder interessant ist, selbst das einmal für sich zu reflektieren, weil viele Dinge sind einem ja gar nicht so bewusst in der Zeit. Geboren bin ich in Schleswig-Holstein und bin, wie viele ja, über meine Eltern, insbesondere über meinen Vater, zum Reiten gekommen. Allerdings gar nicht so offensiv, sondern zunächst mal waren wir im Verein, ich habe drei Geschwister noch, haben wir voltigiert und ich bin dann erst in der 5. Klasse, als wir auf einem Trakehnergestüt landeten, dann zum Reiten tatsächlich gekommen. Das ist ja nicht so wahnsinnig früh und auch gleich auch nicht sofort irgendwie so sportaffin, sondern mit so einem kleinen Carpony haben wir so ein bisschen in Schleswig-Holstein da die kleinen Dinge mitgeritten. Die würde man heute Dressurreiter, Springreiter, Geländereiter, Wettbewerber nennen, sowas in der Art. Und dann ergab es sich, dass ich ein Pferd von dem Gestüt zum Reiten bekam, der sich so nicht verkaufen ließ, ein ganz normaler, ordentlicher Warmblüter mehr oder weniger, ein Trakehner, der operierter Kopper war und deswegen nicht unbedingt so ein Verkaufspferd wurde. Also hatte ich die Möglichkeit, den anzureiten mit meinem Vater zusammen und den mit dem anzufangen. Und das war erst durchaus ein bisschen mühsam mit dem Pferd. Ich war ja auch reiterlich noch gar nicht so weit, wenn man ehrlich ist, brauchte auch die Hilfe meines Vaters. Aber dann bin ich eben mit diesem Pferd als Jugendlicher zur deutschen Meisterschaft gelangt. Das verbinde ich nochmal mit dem Aspekt, dass man ja immer mal wieder gefragt wird oder so, bei so einem Motivationsding, gab es dieses Ziel, wolltest du immer schon Olympiasieger oder ein berühmter Reiter werden? Das gab es, wenn ich drüber nachdenke, nie bei mir. Aber ich bin eben relativ schnell da so reingestolpert. Und wenn ich das jetzt fortsetze, also mit der ersten deutschen Meisterschaft als Jugendlicher, da wurde ich gleich Bronzemedaillengewinner. Dann im Jahr darauf waren wir auch relativ erfolgreich wieder bei deutschen Meisterschaften. Dann als Junior war ich Vierter, erfuhr dann, dass es eine Europameisterschaft gibt und dass ich daran eventuell teilnehmen könnte. Dann hatte ich meinen ersten Lehrgang in Warendorf, fuhr zu diesen Europameisterschaften nach Saint-Fargeau in Frankreich, wurde Vize-Europameister. So, also das ging irgendwie enorm schnell und irgendwie funktionierte das alles. Und von daher stellte sich bei mir so die Frage nach den großen Zielen gar nicht, sondern ich habe das irgendwie angenommen und angepackt und das wurde relativ erfolgreich, ohne dass ich da die riesigen Lorbeeren vielleicht erreicht habe, aber zumindest immer ja, dann erfolgreich. Und dann kam die Phase, die du auch kennst, wo wir uns kennenlernten, als ich dann nach Warendorf kam zur Bundeswehrsportschule, weil ich dann eben Kadermitglied war. Dazu muss ich noch sagen, das möchte ich auch unbedingt sagen, dass ich das dann ja auch nur weiterkam in meiner sportlichen Laufbahn, weil ich die Unterstützung des DOKRs bekam, Pferd zur Verfügung gestellt bekam und dann noch eins und dass wir eben gemeinsam mit den Trainern irgendwie daran gearbeitet haben, dass ich irgendwie gut beritten war. Genau, und dann Bundeswehrsportschule, dann haben wir, du hast mich eigentlich darauf angesprochen, ob ich nicht eine Pferderittlehre machen möchte am DOKR, dann konnte ich die Zeit noch verlängern, die ich hier in Warendorf eigentlich die tollen Möglichkeiten hatte. Und dann, genau, dann habe ich diese Lehre gemacht, das dauerte ja dann 2 Jahre. Und zum Abschluss der Lehre, also dann habe ich angefangen, das BWL-Studium anzufangen, zu beginnen. Und das war dann auch schon 87. Und dann in der Zeit bekam ich ein Pferd namens Sherry, der ja, mit dem ich später dann diese Mannschafts-Olympia-Medaille gewinnen konnte. Und Das war auch erst nicht so einfach, weil ich den auch nicht einfach so bekam, weil irgendwer mir den gekauft hatte für viel Geld, sondern ein Pferd, das eigentlich bis dahin noch nicht so erfolgreich war, der so bis L Vielseitigkeit gegangen, aber eigentlich meistens ausgeschieden ist, weil der nicht über den Graben sprang. Nicht besonders gut für ein Vielseitigkeitspferd. Und dann haben wir mit ganz viel Geduld, viel Unterstützung, insbesondere durch Martin Plewa, weil wir alle an das Pferd geglaubt haben, viel Vertrauensarbeit geleistet, glaube ich, bis der dann das Thema Graben nie wieder ein Thema war. Und dann ging es wiederum ja relativ schnell, dass ich dann 87, da war ich eigentlich mit einem anderen Pferd, Fiebig, qualifiziert für die Europameisterschaft in Lumülen. Da haben wir dann gemeinsam entschieden, dass ich den Jungen lieber reite, nämlich den Cherry, der dann seine erste Championatserfahrung mit mir dort machen konnte. Eine unglückliche Verweigerung, aber eigentlich hat mir das erste Mal das Gefühl gegeben, dass dieses Pferd alles kann, was in dieser Vielseitigkeitswelt da so an Aufgaben warten kann. Und ein Jahr später haben wir uns qualifiziert für die Olympischen Spiele und haben die Mannschaftsgoldmedaille gewonnen. Also das ging ziemlich rasant eigentlich.
Das ist ja wirklich wie aus dem Bilderbuch, Thies. Einiges habe ich mitverfolgt, einiges wusste ich nicht. Zwei Fragen. Verhältnis zu deinem Vater. Hat er dich als Mensch, hat er dich als Trainer, als Begleiter rund um die Pferde im Trakehner gestützt zunächst und auch weiterhin maßgeblich mit beeinflusst?
Ja, natürlich. Und das ist ganz, das ist gar nicht so einfach, das in Worte zu fassen. Also erstmal hat er mich insofern sehr beeinflusst, und das trägt ja bis heute ein bisschen, dass er großer Fan unserer Richtlinien war. Er ritt auch Vielseitigkeit, aber und war mal Niedersachsenmeister tatsächlich, aber eigentlich hat er sich das alles selbst erarbeitet, war nirgendwo mal in irgendeinem Kader und irgendeinem Lehrgang oder so, bis auf einen Lehrgang, den er bei Max Habel, an dem er teilnehmen durfte mal. Und war aber, wie gesagt, großer Fan der Richtlinien und hat versucht, das auch an uns weiterzugeben. Also die Dinge so zu lehren, wie sie die Richtlinien vorsehen. Also das war der Teil, der wahrscheinlich eine wichtige Prägung hatte, weil irgendwo muss ja auch meine Erfolgsgeschichte herkommen. Also irgendwie habe ich ein paar Dinge richtig gemacht und auch offensichtlich sind mir richtig beigebracht worden. Und die wurden dann später verfeinert natürlich, weil dann ich dann ja andere Trainer, Landestrainer, Bundestrainer und so weiter hatte, die dann noch viel mehr Feinarbeit rausgearbeitet hatten, wo ich vielleicht noch ein bisschen ländlich unterwegs war, die man dann verbessern konnte. Aber die Basis hat er natürlich gelegt. Und wir waren uns nicht immer ganz einig, weil er sehr ehrgeizig war. Und also für sich gar nicht jetzt auf mich bezogen, das hatten wir nie ein Problem, aber so Zweiter zu werden war nicht unbedingt sein Ziel. Und wenn man mal gefallen ist, das hat Herr Stecken mir mal erzählt, dass er in Siegrud an Sprung 1 mal gefallen war mit dem Pferd und hat trotzdem noch die Bestzeit geritten. Das war so ein bisschen Lebensmodell meines Vaters. Aber das hat mich sehr geprägt alles und wir haben viel zusammen gemacht und zusammen geschafft und fühlte mich wirklich sehr gut betreut von ihm, was auch nicht selbstverständlich ist, so gerade in der turniersportlichen Szene.
Und die Frage, die dich jetzt anschließt, Thies, du hast gesagt, du hast diesen Trakehner gehabt, dann hast du am DOKR-Pferde bekommen. Was ist dein Alleinstellungsmerkmal gewesen? Warum hast gerade du die Pferde bekommen? Warum haben nicht deine Geschwister damals im Trakehner Gestüt die Pferde bekommen? Oder andere Reiter früher beim DOKR in der Zeit, warum hast du gerade du Cherry bekommen? Was hat dich ausgezeichnet? Was würdest du sagen?
Ja, da kann ich, glaube ich, zurückblicken auf das, was ich gerade gesagt habe. Also so eine solide Ausbildung, die mir mitgegeben wurde, die ich umsetzen konnte. Also was mich als Kind immer schon geprägt hat und was mir bis heute irgendwie hilft, ist, dass ich, was sportliche Dinge angeht, eigentlich fast alles kann und sehr schnell umsetzen kann. Auch vom Zuschauen anderer, in die eigene Tat umzusetzen sozusagen. Ob es beim Skifahren ist oder so, das konnte ich immer gut. Und ich habe eben offensichtlich auch beim Reiten das schnell gelernt und konnte das gut umsetzen. Aber das andere ist, glaube ich, nachher das Wichtigere, dass eben diese solide Grundausbildung, und da bin ich jetzt wieder bei meinem ersten Pferd, der war insofern total wichtig, weil der war, die einzige Stärke von ihm war, dass er solide und leistungsbereit war und dass er keine Fehler machen wollte. Aber der hatte weder ein großes Gangwerk, noch großes Springpotenzial, noch eine gute Springtechnik, mit immer so ein bisschen offenes Vorderbein. Und darauf komme ich jetzt. Ich weiß noch, dass unser Junioren-Bundestrainer oder das ganze Team da zunächst mal uns gar nicht so gerne mitnehmen wollte zur Europameisterschaft, weil das eben so ein bisschen normales Warmblutpferd war eigentlich vom Typ her, auch mit diesen Dingen, die ich gerade beschrieben habe. Und ich glaube, dass man mir dann diese reiterliche Leistung hoch angerechnet hat, um mit diesem Pferd dann so nachhaltig erfolgreich zu sein. Und ich führe das zurück auf ein gewisses Talent, aber eben auch auf eine Zielstrebigkeit, die Dinge ordentlich an der Basis in Ordnung zu bringen und so auch zu machen. Und so ein gewisses Allround-Talent, glaube ich. Also ich habe ja immer ordentlich Dressur reiten können. Damals für meine Verhältnisse war ja immer relativ weit vorne platziert, wenn nicht auch häufig in Führung. Und ein solides Springreiten und im Gelände dann sowieso mehr oder weniger richtig. Wobei, das will ich auch gerne mal sagen, ich beobachte das heute und freue mich riesig darüber, wie sich die tollen Reiter entwickelt haben, ob das jetzt Julia Krajewski ist oder Micha Jung natürlich, aber Sandra Auffahrt oder so, also diese Qualität an Reiterei, an Präzision, das dem Pferd immer ideal, die Situation ideal zu schaffen, davon waren wir ein ziemliches Stück entfernt. Also das hat sich enorm weiterentwickelt.
Sag mal, Thies, das ist ja eigentlich eine fantastische Vita, ein fantastischer Weg, den du hast, weil du wirklich aus der soliden, in Anführungsstrichen bitte, ländlichen Reiterei gewachsen bist, dann bis in den Spitzensport ganz nach oben gekommen bist, Olympia Gold gewonnen hast, mehr ist nicht möglich, und dann den Weg in den professionellen Sport gefunden hast, jetzt nicht im Sattel, sondern ich sag mal im Büro. Was profitierst du, wenn du zurückblickst aus dieser Zeit der Praxis für das, was du heute machst?
Tja, das sind ja Erfahrungen, die einem niemand mehr nehmen kann und die man mit einbringen kann, mit wahnsinnig viele Reiter, Trainer, mit denen man in Austausch war, wo man mal an Seminaren teilnehmen durfte. Das habe ich ja in mir und kann ich bis heute weitergeben und prägt mich in vielen Dingen. Könnte ich Beispiele nennen, wenn wir das wollen, aber das ist das eine. Und das andere ist die Kontakte, also zu diesen Top-Leuten im Land gehört zu haben und gemeinsam zu Olympischen Spielen zu fahren. Das ist ja was ganz Besonderes. Also im Grunde ist ja jede Disziplin eigentlich, führt ja ihr Eigenleben und fahren in unterschiedliche Regionen der Welt, um ihre Meisterschaften auszutragen. Aber zu Olympischen Spielen fährt man gemeinsam. Und da bin ich ja damals mit Frankis Lothar und Ludger Beerbaum und Isabel noch nicht, aber Nicole Uphoff und Rainer Klimke noch und eben vielen anderen gemeinsam haben wir viel lange Zeit verbracht und haben diese Anknüpfungspunkte und die helfen mir natürlich bis heute, dass man sich gut kennt, dass man Vertrauen zueinander hat und eine gemeinsame Vergangenheit irgendwie hat, auch wenn ich nur ganz kurz dabei war. Viele andere sind das regelmäßig, alle 4 Jahre und die anderen Jahre eben auch bei Meisterschaften. Aber das hilft mir schon sehr, so einfach diese Kontakte zu haben einerseits und dieses Gefühl zu haben, dazu zu gehören und auch entsprechend, denke ich, so fühle ich das auch, respektiert zu werden. Ja, und andererseits aber auch die ganz inhaltlichen Erfahrungen, die ich so, glaube ich, nie hätte wahrnehmen können, wenn ich nicht da mal mit hätte spielen dürfen. Also jetzt so ein Lars Sederholm oder auch Andrew Hoy, haben wir schon gerade drüber gesprochen, mit dem haben wir ein bisschen gearbeitet und so. Die haben ja immer wieder einen anderen Blick darauf, neue Gedanken, die sie mit dem Blick aufs Pferd haben. Gar nicht so sehr das Technische in meiner Disziplin, aber das Pferd zu lesen, die Dinge aus der Sicht des Pferdes zu betrachten, das ist ja hochspannend und da können wir viel lernen und habe ich viel gelernt und versuche das in meine Arbeit anzubringen.
Du hast ja eine unglaublich gute Karriere im Sattel hinter dir, du hast sie aber relativ früh, zumindest sportlich, beendet. Gab es da irgendwie ein Erlebnis, eine spezielle Situation, dass du sagst, ich höre jetzt auf, in einem Alter, wo die Reiterinnen und Reiter, die du gerade erwähnt hast, noch mittendrin waren und für die es noch gar kein Ende gegeben hat?
Ja, ich will jetzt gar kein so ganz einzelnes spezielles Erlebnis nennen, aber ich habe mich nach den Olympischen Spielen relativ schwer getan, das zusammenzubringen. Mein Studium vernünftig zu machen und da weiterzukommen, gleichzeitig aber weiter zu reiten und ja nicht nur irgendwie zu reiten, sondern man ist ja dann so ein bisschen in der Mühle und möchte natürlich im Kader bleiben und muss wieder Nachwuchspferde haben und so weiter. Ich hatte ja nicht von Haus aus jetzt immer wieder so einen Stall, der sich selbst rekrutiert sozusagen, sondern darum muss man sich ja kümmern und das kostet alles viel Zeit und Studium musste parallel gehen. So. Und dann gab es 2, 3 Erlebnisse mit Pferden, die sich verletzt haben und auch mal ganz schlimm verletzt haben. Und dann war das für mich so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, ich mache jetzt mal so einen Cut und werde auf jeden Fall erstmal das Studium vernünftig zu Ende bringen, so wie meine Kommilitonen, die ansonsten in Münster habe ich ja studiert, die sich da abends treffen und zusammen lernen. Da habe ich dann auch mal teilgenommen an diesen Lerngruppen und habe das dann ordentlich zu Ende gebracht. Das war mir dann ganz wichtig. Und insofern hatte ich da so einen kleinen Bruch und auch ein bisschen Abstand dazu. Und war ja weiter, ich hatte ja immer noch ein Pferd am DOKR stehen und war ja weiter auch irgendwie beritten, aber eben nicht mehr mit diesem Fokus in Richtung Hochleistungssport. Und dann hat sich daraus ja dann ergeben die Frage, möchtest du in Richtung Trainer weitergehen oder in Richtung Verbandstätigkeit? Bei mir wurde das, daran warst du ja auch beteiligt, eine Mischung aus beidem zunächst mal. Da war ich Bundestrainerassistent von Martin Plewa für 2 Jahre, zur einen Hälfte, zur anderen Hälfte Nachwuchsführungskraft in der FN, in deiner Abteilung Ausbildung. Und das war natürlich auch eine hochspannende Zeit. Und als das dann so langsam zu Ende ging, ergab sich die Möglichkeit, im Verband was Interessantes zu machen, mit der damals Deutschen Akademie des Pferdes. Und der Weg erschien mir für mich und für mein Leben der sinnvollere, weiter am Sport zu bleiben, ja, aber nicht unbedingt das jetzt zu seinem Hauptziel zu machen und vielleicht wirklich Bundestrainer werden zu wollen, sondern eben den anderen Weg einzuschlagen. Und das fühlt sich aus meiner Sicht auch heute immer noch richtig an. Also ich habe ja dann deine Nachfolge antreten dürfen als Abteilungsleiter Ausbildung. Und das ist, dort kann ich vieles zusammenbringen, da bin ich nah am Pferd, nah am Sport, nah an den Themen, die einen ja immer beschäftigen. Und trotzdem kann ich auch was zu unserem Verband beitragen, ja, und habe da einen, glaube ich, interessanten Job.
Ich glaube, das ist für unsere Zuhörer wichtig, dass du das mal erklärst, was verbirgt sich dahinter. Wenn man den Bereich Ausbildung, die Abteilung Ausbildung der Deutschen Reiterlichen Vereinigung leitet, das ist ja sicherlich eine wichtige Säule eines Verbandes generell und ganz speziell ist eben des Verbandes der Deutschen Reiterlichen Vereinigung.
Genau, wir sind eine Abteilung, für die ich verantwortlich bin, die eigentlich alle Themen beinhaltet und zu bearbeiten hat und koordiniert, die man in unserer Ausbildungs- und Prüfungsordnung findet und wofür so ein Verband zuständig ist. Und das beginnt bei den Reitabzeichen mit diesem ganzen System, wobei das eben schon ein Beispiel dafür ist, dass wir dort eher den Entwicklungspart haben, dass wir dafür sorgen müssen, dass wir da auf dem richtigen Stand sind, dass wir die richtigen Abzeichen und Prüfungen, die auch zum Markt passen, die zu den Menschen passen, die zu den Pferden passen, auf den Weg bringen. Umgesetzt wird das dann eher in den Landesverbänden von den einzelnen Vereinen und auch Betrieben. Also das ist dann in der Umsetzung nicht mehr unser Job so sehr, aber eben natürlich das in Gang zu bringen. Und dann ist sicherlich das Kernstück vielleicht die Trainerausbildung und auch die Pferdewirt- und Meisterausbildung. Also die Trainerausbildung machen wir als Verbände ja selbst, unsere Landesverbände. Wir koordinieren das, wir haben die Fachaufsicht, wenn man so will, darüber. Trainer C, Trainer B, Trainer A, diverse Ergänzungsqualifikationen, die man da erwerben kann und so weiter. Dann gibt es noch ein Ausbilderzertifikat, das machen wir seit einigen Jahren. Das ist nochmal die Ausbilder der Ausbilder, nochmal so eine Führungsfortsetzung bekommen. Und dann sind wir eben mit Fach verantwortlich für Pferdewirte und Pferdewirtschaftsmeister. Das ist eine staatliche Ausbildung. Die ist fest in staatlicher Hand der zuständigen Stellen, aber da sind wir natürlich fachlich mittendrin. Und dann haben wir noch den großen Block der Richterausbildung, die heute auch gerne diskutiert wird. Und auch da sind die Landeskommissionen diejenigen, die ihre Listen führen und ihre Menschen ausbilden. Aber wir organisieren das natürlich, machen viele Prüfungen hier in Warendorf. Und dann gibt es ja nicht nur die Grundprüfung, sondern dann die weiteren Prüfungssteps, die man absolvieren muss, von M zu S in Richtung Grand Prix und das in allen Disziplinen. Und bis zur internationalen Schnittstelle, die sich gefühlt jeden Tag verändert, weil der ganze Sport sich immer wieder ein bisschen verändert. Das ist vielleicht somit die wichtigste Geschichte. Und dann gibt es auch ein paar mehr Themen, die uns auch beschäftigen. Aber was ich vielleicht nochmal sagen will, was mich persönlich mindestens genauso beschäftigt wie die Ausbildung mit all diesen Dingen, das ist die Tierschutzfrage. Weil wir natürlich die Fachabteilung sind, da komme ich dann auch noch zu den Richtlinien, also die Abteilung, die für die Richtlinien steht. Richtlinien in der Grundausbildung Band 1 und für Fortgeschrittene Band 2 und Longieren und was wir alles haben. Und stehen dafür eben für unsere klassische Reitausbildung und müssen uns natürlich, und das mache ich auch gerne, damit auseinandersetzen, wenn irgendwas sozusagen in der Grauzone sich bewegt. Also wenn etwas ganz klar tierschutzrelevant ist, dann muss man da gar nicht so viel drüber debattieren, dann ist das so und dann gibt es da entsprechende Möglichkeiten, das zu bestrafen oder wie auch immer zu verfolgen. Aber Stellung zu beziehen zu den Dingen, die so im Reitsport passieren und wo man sagen muss, ist das noch in Ordnung oder geht das schon über die Grenzen hinaus? Ist das tiergerecht? Ist das pferdegerecht? Entspricht das den Richtlinien? Das sind so die Fragen, in denen ich dann immer einbezogen bin in unsere Abteilung.
Vielleicht, ehe wir auf das Hier und Heute kommen und vielleicht auch den Blick in die Zukunft richten, würde ich gerne noch einmal 45 Jahre zurückgehen. Das ist so etwa der Anfang deiner Reitkarriere, kann man ja bei dir sagen, der erfolgreichen gewesen. Wenn du das mal vergleichst, dich in die Zeit Anfang der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts zurückversetzt und guckst von damals auf heute, was hat sich da verändert?
Ja, definitiv hat sich verändert der Blick von außen, also der natürlich auch zunehmend kritische Blick von außen, Blick aus der Gesellschaft könnte man sagen, aber wer ist die Gesellschaft? Also ich glaube sogar, so ist meine Wahrnehmung, dass die ganz allgemeine Gesellschaft, die mit Reiten nicht so viel, gar nicht viel zu tun haben, ja erst aufmerksam werden, wenn wir irgendwelche Skandale haben, für die wir uns rechtfertigen müssen oder über die wir reden müssen, sondern ich glaube, dass wir intern dafür im Moment eine andere Kultur haben, dass eben aus dem Bereich des gar nicht mal Reitsports, aber der Pferdewelt sozusagen sehr kritisch aufeinander geblickt wird und kritisch der Finger in bestimmte Wunden gelegt wird, mal zurecht und mal nicht so sehr zurecht. Und das, glaube ich, kann ich mich nicht daran erinnern, dass es das seinerzeit mal so gegeben hat. Also da gab es sicherlich auch mal schlimme Tierschutzfälle, die dann auch geahndet wurden, aber ansonsten war das vielleicht so wie, ich glaube, es ist auch ein bisschen vergleichbar mit dem Leistungssport generell, auf den auch nicht so kritisch geschaut wurde früher, wie das heute der Fall ist. Sondern das hat man zur Kenntnis genommen, dass das da so war und wenn das ordentlich aussah und Leistungen erbracht wurden, dann hat man sich darüber gefreut und hat das nicht so kritisch hinterfragt, wie das heute der Fall ist.
Wenn man sich mal überlegt, dein Vater lebt ja leider nicht mehr, aber die Generation deines Vaters, die Generation meiner Eltern, ich komme nicht aus einer pferdeverrückten Familie. Wie würde dein Vater, wie würde die Generation deines Vaters heute agieren, wenn die heute einen Thies Kasparreit unterrichten würden, der vor 45 Jahren das kleine Einmaleins gelernt hat?
Ja, da gibt es ja theoretisch, es ist ja Theorie, was wir jetzt besprechen, zwei Varianten. Es gibt ja Menschen aus der Generation meines Vaters, die sich mitentwickelt haben und die sagen, ja, war früher anders, aber heute sehe ich das so und so. Das kann ich mir auch vorstellen, dass das bei ihm so gewesen wäre. Aber wenn man jetzt nur daran denkt, wie seinerzeit das aufgefasst wurde und wie man heute damit umgeht, dann hätte er die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, worüber reden wir hier? Und warum müssen wir plötzlich alles in Frage stellen, was wir eigentlich 100 Jahre lang, nicht nur wir, sondern alle Menschen hier in Deutschland und im Rest der Welt und in unterschiedlichen Zusammenhängen beim Militär oder im Sport oder sonst wo in der Landwirtschaft, die sind ja früher in der Landwirtschaft mit Pferden groß geworden, die haben auch dafür gesorgt, dass es den Pferden so gut ging, dass sie leistungsbereit blieben. Beim Militär hat man auch dafür gesorgt, dass die Pferde so funktionierten, dass man damit in den Krieg ziehen konnte. Und eben dann später im Sport natürlich dafür gesorgt, dass die Pferde zufrieden und leistungsbereit sind, damit sie ihre Leistung bringen. Also wir haben uns, die frühere Generation, so wie wir dann auch, haben uns immer darum gekümmert, aber der Maßstab war schon ein anderer. Also das ist ja in der ganzen Erziehung auch so. Also heute schlägt man auch keine Kinder mehr, Gott sei Dank, und auch keine Hunde und eben auch keine Pferde. zumindest nicht im Sinne von Strafe und draufhauen und schlagen. Und das war sicherlich aber in der Zeit und in der Generation noch ein probates Mittel. Dass man auch die Denke, das ist vielleicht wirklich noch interessant. Also da haben wir mehrfach ja drüber gesprochen. So die Strafe, so diese Vorstellung, wenn ein Pferd mal verweigert und man dann ordentlich die Gerte rausholt und das mal ordentlich vermöbelt, dann wird es wahrscheinlich ordentlich springen und dann ist alles gut. Das ist ja nicht richtig. Das stimmt ja auch nicht. Selbst wenn es funktionieren würde für den Moment, ist es natürlich nicht richtig, weil das Pferd Stress hat und in seiner Erinnerung, im Kopf negative Dinge bleiben und man nicht eigentlich das Problem gelöst hat, im Sinne zu fragen, wo war eigentlich das Problem? Habe ich als Reiter ein Problem gemacht? Gibt es ein Vertrauensproblem des Pferdes mit der Aufgabenstellung? Kann man da Vertrauensarbeit leisten? Sondern man hat das mit Druck irgendwie gelöst und dann war das in Ordnung, so gefühlt, aber es war ja tatsächlich nicht so. Und insofern bin ich froh, dass sich das weiterentwickelt hat und dass wir heute anders darauf schauen. Und das lernen wir von vielen Experten, die sich mit Pferdeverhalten beschäftigen, dass wir da anders dran gehen müssen. Und ich mache das, also das ist vielleicht noch interessant. Ich habe ja gesagt, dass mein Olympiapferd Cherry nicht über den Graben sprang. Und als er das erste Mal stehen blieb, wäre ich fast runtergefallen, weil er direkt umdreht und abhaute, weil er Angst vor der Konsequenz hatte, weil er das ja wusste, was dann passiert. Und insofern hat mir dieser Cherry eigentlich viel beigebracht. Also mit der Gerte, die bräuchte ich eigentlich gar nicht mitzunehmen, weil das war kein Mittel. So, und das, da kann man eigentlich das lernen, was uns heute auch Verhaltensforscher und so sagen. Also man Pferde lernen und die können lernen und die können vieles überwinden, aber man muss eben das über die Vertrauensschiene versuchen.
Für mich war es ein ganz, ganz großes Glück, als du die Abteilung Ausbildung übernommen hast, die ja meine DNA war und irgendwie in gewisser Weise noch ist. Das war das ganz große Glück, dass du genau der Nachfolger wurdest und aus der Abteilung wirklich was Tolles gemacht hast. Was würdest du sagen, ist das ganz besonders Herausfordernde, wenn man die Leitung dieser Abteilung heute innehat?
Ob ich das in einem Punkt sagen kann, das besonders Herausfordernde, das weiß ich nicht so genau, das weißt du aus deiner Erfahrung ja auch. Wir sind ja ein föderaler Verband, ein föderales System und haben auf der einen Seite manchmal auch hier von uns geprägt Ideen, wie wir etwas verbessern können und sind dann aber ein föderaler Verband, dessen Entscheidungen über unsere Mitgliedsverbände getroffen werden. Das hat viele Jahre unterm Strich gut funktioniert und das gerade für uns, weil wir ja mit der Zusammenarbeit mit den Landesverbänden sehr eng verbunden sind. Also wir können ja beide nicht ohne einander sozusagen. War das immer eine Selbstverständlichkeit, aber so unser Verband hier in Warendorf als FN hat sich schon auch über die Jahre zu einer dahin entwickelt und ist auch stark geworden in vielen Punkten. Und insofern ist, glaube ich, eine Herausforderung, dass man dieses gute Miteinander wieder gut pflegt, gemeinsame Ziele entwickelt und die auch gemeinsam verfolgt und das dann auch umsetzt und nicht durch diese Entscheidungssystematik wir zu sehr auf der Bremse stehen. Das ist ja auch das, was unser neuer Präsident, glaube ich, sehr im Auge hat, dass wir versuchen, schneller entscheidungsfähiger zu sein, um da schneller auch gegensteuern zu können, wenn Dinge nicht so sehr in die richtige Richtung laufen. Und das andere, das ist, glaube ich, genau das, was wir gerade besprochen haben, dass die Verbindung zu schaffen, und dafür stehe ich ja auch als Person, mir macht das auch wahnsinnig viel Spaß, also diese Reitlehre, die wir haben, ist richtig und die ist nicht nur theoretisch richtig, sondern auch in der praktischen Umsetzung. Das aber zusammenzubringen mit dem, was tagtäglich im Sport oder auch in jedem Reitverein passiert, das ist nicht immer ganz einfach und daran müssen wir eigentlich jeden Tag arbeiten. Also dieses Verständnis von allen Seiten zu erwirken, von unseren Reitern selbst, die manchmal das nicht mehr so realisieren, was sie gerade tun, dass sie vielleicht nicht mehr auf dem Wege der richtigen Reitlehre sind. Und andererseits aber auch die Kritiker, die gefüttert werden jetzt in den neuen Medien und das Gefühl haben, dass sie jetzt erstmal alles verbieten müssen und dann natürlich auch nicht auf dem richtigen Wege sind. Und da sitzen wir genau mittendrin. Dazwischen sozusagen, und das ist war auch meine Moderatorfunktion, die nehmen wir jetzt auf den großen Turnieren ja als Info-Stewards wahr. Das ist ja aber auch nur ein kleiner Fokus, den wir da haben. Sehr wichtiger, glaube ich, der funktioniert auch gut. Aber die gesamte reitende Gesellschaft, so zusammenzubringen, dass die sich wieder gegenseitig stützen und gerne auch mal gegenseitig sagen, so geht's nicht. Das fände ich übrigens auch sehr gut. Aber eben gegenseitig versuchen, das Ziel wieder gemeinsam zu erreichen und nicht sich an, ja, quasi andauernd, sage ich jetzt mal doch bewusst, vorzuwerfen, dass wir auf dem falschen Weg sind und dass es so nicht weitergeht und dass alles Mögliche verboten werden muss, dann sind wir in so einer Abwärtsspirale, die wir alle nicht gebrauchen können.
Vielleicht kannst du den Zuhörern in dem Zusammenhang mal diesen Begriff, der ja jetzt immer wieder diskutiert wird und sicherlich dein Handeln auch in bestimmter Weise sehr bestimmt, Social License. Wie definierst du das und wie weit fordert dich das beruflich heraus?
Zunächst mal ist ja, ich verwende den Begriff gar nicht so gerne, Social License, wenn man das doch übersetzt, ist es soziale Akzeptanz. Wofür eigentlich? Also man müsste das ja konkretisieren. Wir alle meinen damit sicherlich die Akzeptanz der Gesellschaft, also gesellschaftliche Akzeptanz des Pferdesports oder dessen, was wir als Verbände für unseren Sport halten und für die richtige Entwicklung halten. Und dann sind wir genau bei dem Thema, was wir gerade hatten, dass wir, also Glaubwürdigkeit ist vielleicht das wichtigste Stichwort dabei, dass wir eben das, was wir vertreten, was unsere Lehre sagt, und ich halte da Vorträge mit Begeisterung über unsere Reitlehre, weil ich davon überzeugt bin, dass sie richtig stimmt und richtig gedacht ist und auch man sie auf moderne Pferde genauso umsetzen kann wie auf die damaligen Pferde. Aber wir müssen das eben glaubwürdig tun. Und das, wenn das nicht stattfindet, dann kritisiert man uns zu Recht und sagt, ja, ihr predigt immer, wie toll das alles ist und wie nett die Pferde gehen und wie zufrieden sie sind und dass alles gemäß der Skala der Ausbildung alles prima ist. Wenn es aber nicht so ist, dann müssen wir uns die Kritik gefallen lassen und daran arbeiten, dass das besser wird. Und da schließt sich ja so ein bisschen das System. Natürlich muss dann auch unser Turnierbelohnungssystem, nenne ich das jetzt mal, also unsere Richterschaft mit ihren Noten und Bewertungen, du bist selbst Richter bis zum höchsten Niveau, weißt das besser als ich, da muss eben auch das, was wir gerne möchten, nämlich harmonisches, schönes Reiten, ein guter Harmonie mit dem Pferd, das müssen wir unbedingt belohnen. Trotzdem sportlich, trotzdem richtig in der technischen Ausführung, so gut es geht, aber vielleicht noch mehr im Vordergrund haben, alles das, was wirklich gut aussieht, das ist ja Gott sei Dank so, dass der Laie das genauso erkennt wie der Fachmann, ob etwas harmonisch gut miteinander funktioniert oder nicht. Und das müssen wir, ist so eins meiner Ziele, das noch besser herauszustellen, noch besser zu belohnen im Zweifel. Und das ist möglicherweise ein kleines Problem mit unserem Richtsystem, in dem das alles ja steckt, das ist ja alles definiert, so wie ich es jetzt gerade bespreche. Und dennoch glaube ich, dass manchmal Pferde, die technisch eine tolle Leistung bringen und alles abliefern, was sie müssen, dann eben unterm Strich manchmal zu hoch bewertet werden, weil das nicht ganz harmonisch ist. So, und das passiert, glaube ich, im Sport hin und wieder, aber das ist auch, das ist insofern gar nicht so einfach, weil die Kriterien ja viele sind. Es geht ja nicht nur um Harmonie und nicht nur darum, ob das Pferd mit der Nase an der Senkrechte zufrieden geht, sondern natürlich die ganzen anderen Kriterien gehören ja dazu. Und wenn in der Gesamtgemengelage die Summe aller Punkte und Kriterien zu einem guten Ergebnis führen oder zu einem ziemlich guten 7, irgendwas, dann kann sein, dass man damit gewinnt. Und insofern müssen wir vielleicht noch so ein bisschen an dieser Gewichtung arbeiten.
Wo siehst du unseren Sport in 5 Jahren und vielleicht auch in 10 Jahren? Wenn man das aus heutiger Sicht betrachtet, mit dem Blick, den du hast, eben über viele, viele Jahrzehnte inzwischen, und du bist derjenige, der die Richtlinien maßgeblich in den letzten Jahren geschrieben hat, verfasst hat, weiterentwickelt hast, auf der Basis dessen, was du bei deinem Vater gelernt hast. Wie geht das weiter, wenn du das fortschreibst?
Ich habe so 2 Dinge im Kopf. Das eine würde ich mal meinen Gedanken fortsetzen, den ich gerade habe. Also ich sehe den Sport da, in dem er besser geworden ist, im Sinne von einer harmonischen Gesamtleistung zwischen Pferd und Reiter, bei dem beide sozusagen zu ihrem Recht kommen und beide sich wohlfühlen und man gemeinsam mit einer gewissen Zufriedenheit und einer Leistung, einer sportlichen Leistung, die auch unsere Gesellschaft mitträgt, dann zum Erfolg kommen. Da sehe ich uns und da gibt es auch meines Erachtens Möglichkeiten, noch konsequenter, noch konkreter dahin zu steuern mit dem ganzen mit dem ganzen Regelwerk. Ein kleines Aber habe ich, und das ist gar nicht auf den, überhaupt nicht auf den Spitzensport bezogen, sondern das erstmal zu erreichen, diese Harmonie, das wissen wir beide und alle wissen das eigentlich, die Reiten, das ist ja ein kleines Kunststück. Das erreicht man ja nicht so einfach und nicht so schnell. Das heißt, man muss irgendwie auch, wenn man das akzeptieren will, dass eben Pferd und Reiter erstmal lernen, durch diese Lernphase durch. Und das ist ein langer Prozess, weil, auf dem man nicht immer alles richtig macht und nicht immer alles gelingt und alles ideal ist. Und deswegen müssen wir eben schon weg, und das ist mir auch wichtig, das zu sagen, dass wir jetzt nicht, und auch ich nicht, mit einer Idealvorstellung durch die Welt laufe und sage, jetzt wird alles prima. Nein, das wird so nicht sein, sondern wir werden Abweichungen haben und wir werden viele Reiter noch haben, die es nicht schaffen, so schnell mit ihrem Pferd dahin zu kommen. Und auch Pferde, die das nicht so schnell verstehen. Und da braucht man eine gewisse Toleranz, wie in allen Sportarten und wahrscheinlich im ganzen Leben. Und das hoffe ich, dass wir die weiterhin behalten können und dass wir uns dafür einsetzen, da ein bisschen mehr so einen Toleranzbereich zu akzeptieren und darüber sachlich zu reden und nicht gleich das zu verteufeln, was im Moment nicht ideal aussieht. Weil das gibt es natürlich und das werden wir auch nicht abschaffen.
Thies, wenn du einen Wunsch frei hast, einen Wunsch an die Reiter, einen Wunsch an die Trainer, einen Wunsch an die Turnierfachleute, schwerpunktmäßig Richter. Jeweils darfst du einen Wunsch denen sagen. Was wünschst du dir von denen?
Ich fange mal vielleicht bei den Richtern an, denen wünsche ich das, dann kann ich gleich den Faden weiterspinnen, also was wir gerade besprochen haben, dass sie weiterhin, die machen ja überwiegend einen wirklich guten Job, das ist ja ein sehr schwerer Job und den machen sie auch gut, aber da würde ich mir eben wünschen, dass wir gemeinsam noch schwerpunktmäßiger dies herausarbeiten, dass wir den Sport in einer gewissen Weise definieren, ja, aber dass wir eben mit einer gewissen, vielleicht etwas stärkeren Gewichtung diesen Harmonieaspekt, oder man kann jetzt auch sagen, die klassische Reitlehre auch einzuhalten, das ist ja unterm Strich das Gleiche, das hinbekommen, das würde ich mir wünschen. Und ich würde mir dann von Trainern und Reitern, die kann ich vielleicht in einen Topf werfen dabei, also wünschen, dass sie noch reflektierter ihre eigenen Dinge betrachten, die sie tun. Und mir eben wünschen, dass sie das hinterfragen und trotzdem zielgerichtet ihren Zielen folgen und versuchen, erfolgreich zu sein. Das ist ja total legitim. Und insofern, das passt ja auch zusammen, meines Erachtens. Also wenn wir die Ziele so vorgeben als System, als FN, als FEI oder eben die Richter und sagen, wir wollen als Endergebnis ein zufriedengehendes Pferd, dann werden Trainer und Reiter genau das bedienen. So, wenn es aber so sein wird, dass man eben mit vielleicht einem wahnsinnig ausdrucksvoll gehenden Pferd, das daher schwebt und auf den ersten Blick irgendwie spektakulär aussieht, was ja so eine Vokabel ist, die wir eigentlich gar nicht gerne benutzen, wenn man diesem Ziel immer noch hinterher strebt, was manche scheinbar noch tun, dann wird das nicht zu dieser Harmonie führen und dann kommen wir auch nicht zusammen. Und das ist aber, glaube ich, schon lösbar, aber man muss dafür wirklich Weichen stellen.
Damit waren die Reiter auch?
Also ja, ich sehe die Reiter im gleichen Boot. Die sind ja im ständigen Austausch und Wechsel mit den Trainern. Ich glaube, wenn wir sagen, morgen soll rückwärts galoppiert werden zum Einreiten, dann kriegen die das irgendwann auch hin, wenn sie dafür belohnt werden. Also dann versucht man irgendwas zu üben und zu machen, bis das geht. Und wenn wir ihnen sagen, wir möchten gerne Pferde, am Ende des Tages die Pferde sehen, dass sie so harmonisch wie es geht, so harmonisch wie möglich präsentiert werden und wirklich zufrieden mit allen Kriterien, die man dort erkennen kann. Und die Wissenschaft liefert uns immer mehr Kriterien, die das halt etwas genauer feststellen. Dann werden sie das auch bedienen, aber wir müssen es konsequent dann auch so machen und einfordern. Das andere ist ja nicht ganz fair. Also wenn man sagt, wir wollen gerne, dass alle nett und harmonisch reiten und ganz viel loben und mit langem Zügel reiten, am Ende aber eine bestimmte Art der Hochleistung als Ideal markieren und das auch nur mit höchsten Punkten bedenken, dann sind wir nicht ganz ehrlich im System.
Jetzt habe ich noch einen Wunsch. Wen sollen wir als nächstes mal einladen zum Podcast?
Jemanden, ja, vielleicht tatsächlich, weil es gerade so aktuell ist, jemanden aus der Wissenschaft. Also Wir haben einen ganz guten Kontakt zu denjenigen, die im Moment uns den Spiegel vorhalten. Was uns in der öffentlichen Debatte ein bisschen Schwierigkeiten macht, aber die natürlich sachlich nur feststellen, was sie da gesehen und gemessen haben. Vielleicht kann man das einmal tun, wenn, dass man sich mit Menschen, die eben auf der einen Seite Pferdeleute sind und auf der anderen Seite sich aber aus wissenschaftlicher Sicht damit beschäftigen. Das könnte gespannt sein, glaube ich.
Thies, ich danke dir. Ich glaube, das war ein sehr gutes Schlusswort, weil das ja auch der Bereich ist, der uns im Augenblick umtreibt. Mhm. Und es ist gut, dass er uns umtreibt. Wir müssen jetzt nur die richtigen Weichen stellen. Der Verband muss die Weichen stellen. Jeder Einzelne muss versuchen, in seinem Bereich die richtige Weiche zu stellen. Aber den Spiegel immer mal wieder vorgehalten zu bekommen, das ist, glaube ich, wichtig. Und ich persönlich bin dankbar, dass du Leiter der Abteilung Ausbildung bist. Drücke dir die Daumen für die weitere Arbeit. Eine spannende Arbeit, eine herausfordernde Arbeit. Und mit dir ist der richtige Leiter in dieser Position. Danke, Thies.
Vielen Dank, Christoph.
Das war der Christoph Hess Podcast. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, um keine spannenden Episoden zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und denkt daran, gemeinsam können wir den Reitsport positiv verändern.